Es geht um ChatGPT, das Thema ist klar. Zwei Experten haben viel zu sagen, das ist wahr. Daniel und Andreas sind unsere Gäste. Im Podcast sprechen sie, das wird ein Fest. Was ist ChatGPT, wie funktioniert es denn? Die beiden erklären es ganz schnell und recht flott. Doch nicht nur das, es gibt auch viel zu lernen, über Sprache und KI, das wird uns begeistern. Für alle, die sich für Technik begeistern. Ist diese Folge ein Muss, das lässt sich nicht bestreiten. Also hört rein, lasst uns lernen und staunen. Bei diesem spannenden Thema, das uns fasziniert und erfreut.
Moin moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Ich bin der Frank, ich bin einer von den Kurswechslern und es wird Zeit mal wieder für eine neue Episode. Das, was ich eben vorgetragen habe, das war eine Gedichtformulierung zur Ankündigung dieser Episode, weil es soll hier um ChatGPT und um künstliche Intelligenz heute gehen und deswegen habe ich dieses ChatGPT einfach mal genutzt, um mir in Reimform diese Ankündigung formulieren zu lassen. Worum geht's heute? Wir wollen mal die Auswirkungen von derartigen KI-Tools und Entwicklungen auf die moderne Wissensgesellschaft untersuchen. Dazu habe ich mir zwei Experten eingeladen. Das ist der Dr. Daniel Niger und es ist mein Bruder, der Andreas Wulfes. Die beiden zusammen sind innerhalb unserer Unternehmensgruppe, also dem Team Neuster, Gründer und Geschäftsführer von der Neuster Data Intelligence und beschäftigen sich sehr, sehr intensiv mit dem Thema KI, künstliche Intelligenz und der Umgang mit derartigen Datenmodellen etc. Und bin ganz gespannt, was die beiden zu berichten haben, wozu derartige KI-Modelle, so der Fachbegriff, genutzt werden können, um in Zukunft zum Beispiel Content zu generieren, aber auch andere Dinge zu erledigen, wo heute Menschen hauptsächlich benötigt werden, um Aufgaben zu tun etc. Wenn dich das jetzt neugierig gemacht hat, dann bleib gerne dran. Los geht's.
Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
So, da sind wir auch schon mittendrin. Moin Andreas, moin Daniel.
Moin.
Hallo.
So, jetzt wollen wir heute über KI und ChatGPT und den Einfluss auf die Arbeitswelt sprechen, aber bevor wir uns da inhaltlich mal nähern, lade ich euch ein, euch den Hörerinnen und Hörern kurz mal vorzustellen. Ich weiß nicht, wer anfangen will. Daniel, mach du vielleicht mal. Wer bist du? Was machst du so kurz und knapp für die Hörer?
Gerne. Mein Name ist Daniel Niger. Ich bin promovierter Informatiker und tätig an der Universität Bremen am Institut für Künstliche Intelligenz. Da in Forschung und Lehre in eben dieser Disziplin tätig und bin da inhaltlich in den Bereichen maschinelles Lernen, probabilistische Wissensmodellierung hauptsächlich aktiv und zeitgleich bin ich noch Mitgründer und Co-Geschäftsführer der Neuster Data Intelligence GmbH.
Ja, cool. Also du machst KI quasi beruflich. Das höre ich direkt mal raus. Genauso jemanden habe ich ja gesucht.
Genau, das kann man so sagen.
Sehr gut. Ja, dann fehlt noch der Dritte im Bunde, Andreas. Wir kennen uns ja schon am längsten und ich hatte auch noch nie so einen Podcast-Gesprächspartner hier, den ich so lange kenne, den ich auch so durch die Gegend getragen habe. Aber lassen wir das. Aber vielleicht auch kurz und knapp so deine Vita. Wer bist du denn und was machst du denn so?
Ja, vielen Dank, Bruderherz. Genau. Also freut mich jetzt auch mal, hier im Podcast anwesend sein zu können. Bin ja begeisterter Hörer. Genau, Andreas Wulfes. Ich bin auch Gesellschafter, Geschäftsführer der Neuster Data Intelligence zusammen mit Daniel. Bin aber vom Background her eher, also ich bin Wirtschaftsinformatiker, steckt ja in den Tiefen der KI-Entwicklung nicht so tief drin, habe aber mit dem Thema jetzt auch schon 5-6 Jahre zu tun, weil ich in meinen Rollen vorher jetzt auch eigentlich verschiedenen Kunden in verschiedenen Branchen und dabei geholfen habe, eben diese Technologien in den produktiven Einsatz zu bekommen, aber auch viele initiale Use Cases, Piloten, Proof of Concepts und sowas begleitet, quer durch verschiedene Branchen wie Retail, Touristik, Industrie. Genau. Insofern bin ich gespannt auf das Gespräch.
Genau. Ja, für mich so die Challenge. Also ich weiß zwar, dass wir auch ITler in unserer Hörerschaft haben, aber mehrheitlich sind da andere Professionen am Start. Das heißt für mich die Aufgabe, euch immer mal vielleicht so in der Tiefe der Nerd-Formulierung vielleicht hier und da zu bremsen oder einen gemeinsamen Weg zu finden, das so zu beschreiben. Also dass ich es natürlich erstmal verstehen kann, aber auch die Hörerinnen und Hörer. Und ja, wir wollen ja tatsächlich so den Einfluss auf die Arbeitswelt näher untersuchen, aber zum Start interessiert mich halt einfach, was verstehe ich denn aus eurer Erfahrung und Perspektive unter sowas wie KI, künstliche Intelligenz? Und der nächste Schritt ist dann, dass wir uns dieses ChatGPT mal näher angucken. Als Modell, wie ich gelernt habe, wird das bezeichnet. Aber ich weiß nicht, wer starten möchte, der promovierte KI-Forscher. Ich sehe auch schon Fingerzeig. Genau, Daniel. Was verstehe ich denn so als Laie unter künstlicher Intelligenz, KI?
Das ist tatsächlich gar nicht so leicht zu beantworten, weil es zunächst mal ein sehr unscharfer Begriff einer Forschungsdisziplin ist. Und da steckt natürlich ganz, ganz viel drin, ne? Also aus unterschiedlichen Bereichen. Und dann gibt es natürlich eine Vielzahl an Definitionen, die sich teilweise auch widersprechen und die sich auch überschneiden. Und ich denke mal, die Definition, mit der man am wenigsten falsch macht, ist sozusagen der Begriff der künstlichen Intelligenz als Versuch, Computersysteme zu entwerfen, die Probleme lösen, für die man glaubt, menschliche Intelligenz zu benötigen. Und da gibt es natürlich dann viele unterschiedliche Facetten. Also zum Beispiel, was ist denn überhaupt die Intelligenz? Das ist natürlich ein sehr vielschichtiger Begriff auch, den man eigentlich so ein bisschen vermeidet in der Forschung, sondern man spricht dann eher von Rationalität als idealisiertes Konzept der künstlichen Intelligenz. Da gibt es unterschiedliche Aspekte. Möchte man beispielsweise menschliches Verhalten imitieren? Das geht schon in die Richtung ChatGPT. Also kann man Menschen davon überzeugen, dass man ein intelligentes System vor sich hat, ohne dass möglicherweise wirkliche Intelligenz dahinter steckt, also im Sinne von analytischer Fähigkeit, die Dinge zu bewerten. Also das ist so in a nutshell so eine Definition, mit der man typischerweise arbeitet.
Vielleicht will ja Andreas noch was dazulegen, so aus der Erfahrung der letzten Jahre. Also so rundum, ich weiß, wenn wir so gesprochen haben in den letzten Jahren und du so von deinen Projekten erzählt hast, ne, dann fielen so Begriffe wie Data Science und so weiter. Aber irgendwie war KI nicht immer so weit weg. Vielleicht gucken wir da nochmal so auf den Unterschied, ne? Also wo ist KI also wirklich etwas, was den Menschen imitiert? Und wo bei Data Science stelle ich mir immer nur vor, wenn man einer Maschine gut beibringt, mit Daten umzugehen, dann kommt was Kluges vielleicht raus. Aber das wirst du nochmal besser erklären können.
Ja gut, da muss man jetzt aber auch gucken, sage ich mal, welche Label kleben an welchen Aktivitäten, an welchen Fähigkeiten, an welchen Forschungs- und Umsetzungsgebieten über die Zeit so dran. Also ganz viel von dem, was heute als künstliche Intelligenz läuft, ist ja nicht jung, und die Konzepte dahinter gehen ja Jahrzehnte zurück und waren halt teilweise statistische Verfahren einfach oder Algorithmen, die da entwickelt worden sind. Und wie gesagt, dieser Begriff künstliche Intelligenz, man redet da ja auch von, es gab so eine Hype-Phase, aber dann gab es auch den Winter der künstlichen Intelligenz und so, als dann da das Interesse wieder nachließ. So ein Begriff wie Data Science kam eben auch vor einer Zeit auf für ein Spektrum an Fragestellungen, die eben ein bisschen anders waren als so klassische sag ich mal, was man sonst so BI nannte, Data Warehouse, analytische Fragen, nur so Auswertung, Reporting, sondern die jetzt eben auch anfingen, so Verfahren aus dem maschinellen Lernen oder zu beinhalten, ne? Algorithmisch auch Verfahren zu nutzen, die nach vorne gucken und so. Tatsächlich ist dieser Begriff Data Science jetzt an einigen Stellen wieder fast komplett verschwunden. Da steht jetzt an der Stelle, steht jetzt überall KI. ne, also da muss man ein bisschen gucken, was einfach, was ist jetzt gerade marketingtechnisch das, womit Leute durch die Gegend laufen. Unter der Haube ist die Schnittmenge von jetzt künstlicher Intelligenz, in Teilen Machine Learning, Data Science und so riesengroß. Nicht komplett, aber sehr groß.
Ja, wir haben in der Organisationsentwicklung natürlich ähnliche Phänomene, die ihr da als Insider beobachtet, ne? Dass dann, sag ich mal, die Aufgabe, Arbeitsstrukturen zu schaffen, um mit Dynamik, mit Komplexität umzugehen, heißt halt im Moment agil. Aber das wurde vor 30, 40 Jahren auch schon gemacht. Ne? Also das ist dann genau dieser Hype, den ihr beschrieben habt. Genau. Dann werden wir mal konkreter. Mein Wunsch war ja, dass wir mal unseren Hörerinnen und Hörern erklären, was macht denn dieses ChatGPT als künstliche Intelligenz? Und wie erkläre ich mir, da werdet ihr ein Gefühl dafür haben, wie die Erfinder, die Programmierer, die Erbauer, also ne, dieses Unternehmen, die das auf den Markt gebracht hat, was die halt irgendwie getan haben, um jetzt diese Version, die jetzt ja gerade in aller Munde ist, halt irgendwie auf den Weg zu bringen. Daniel, was steckt dahinter? Was leistet ChatGPT?
Also ChatGPT ist ein System von der Firma OpenAI. Das ist ein statistisches Verfahren, was in das irrsinnig viele Dokumente aus dem Internet, aber auch handkuratiert, reingesteckt wurden. Und es handelt sich dabei um ein sogenanntes Large Language Model. Das sind also statistische Modelle über Sprache, über Texte. Und was dieses System macht, ist, es handelt sich hierbei um ein sogenanntes generatives KI-System. Das bedeutet, dass es in der Lage ist, die Daten, die man reinsteckt, auch zu reproduzieren und in neuen Variationen praktisch wieder zu regenerieren. Und es tut es, indem es praktisch jedes Wort, was hier generiert wird, versucht vorherzusagen, was denn jetzt das beste folgende Wort ist. Es ist, als würde man also als Mensch bei jedem Wort überlegen, welches Wort sage ich als nächstes, auf Grundlage dessen, was ich bisher gesagt habe und was das Gegenüber mir gesagt hat. Ne? Und genau, das ist im Prinzip so, wie das jetzt, ohne zu tief in die technischen Details zu gehen, funktioniert.
Das war ja schon so ein kleiner Blick unter die Motorhaube, aber was kann denn der User damit machen, Andreas? Ich weiß noch, als wir da telefoniert haben vor ein paar Wochen und ich dich gefragt habe, Mensch, sollte ich mir das mal irgendwie näher angucken? Und ne, da hatte ich nur so ein bisschen gelesen und dann fingst du an, mir so ein paar Sachen dann irgendwie zu zeigen, auch so in so einem Videocall, und ich kam ja aus dem Staunen nicht mehr raus. Aber vielleicht kannst du da nochmal so die Highlights, was ich daraus reproduzieren kann, vielleicht erklären.
Ja, die Anwendungsfälle sind natürlich mannigfaltig. Genau, ich sag mal, das, was momentan ja an vielen Stellen, also das geht ja quer durch alle Kanäle, kommt das Thema hoch, zu sagen, aber man kann bestimmte Vorgaben machen, ein Thema benennen und lässt sich im Grunde einen Aufsatz zu einer Fragestellung generieren, einen kurzen. Ist ja gerade, also sag ich mal so, der Standard Case, also zig LinkedIn-Beiträge oder so, wo einfach Leute jetzt eine ne Frage stellen oder ein Thema vorgeben und dann wird mir ein netter Text generiert. Zweiter Use Case, und das ist einer, der jetzt gerade in den letzten Tagen hier vor der Aufzeichnung natürlich auch stark Furore macht, ist ja also wirklich die Frage, kann sowas wie ein ChatGPT tatsächlich als User-Interface auch sowas wie eine Suchmaschine ersetzen? Ich stelle Fragen und kriege im Grunde die für mich passend vorformulierte Antwort, vermeintlich mit den richtigen Fakten und den richtigen Dingen zurück. Ich hoffe, dass wir heute nochmal Gelegenheit kommen, auf das vermeintlich in meiner Aussage zu sprechen. Aber sozusagen dadurch, dass der Korpus an Dokumenten und Wissen, mit dem dieses Modell trainiert wurde, jetzt auch ziemlich umfangreich war, gehen halt auch wirkliche Anwendungsfälle, und das sind ja die Beispiele, die ich dann als Spielkalb immer gut fand, zu sagen, ich möchte jetzt was zu dem Thema produziert haben, aber bitte schreib's mir als Gedicht in Reimform im Stile eines texanischen Ranchers. Brilliant. Also für humorvolle Spielereien mit künstlicher Intelligenz hervorragende Spielwiese. Nichtsdestotrotz, also das, was diese Sprachmodelle leisten können, ist schon immens. Also da geht es von Texte zusammenfassen, Texte kürzen, Keywörter extrahieren, wie gesagt, bestimmte neue Texte generieren, Sprachstile imitieren und. Also das ist schon ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug, was OpenAI da zur Verfügung gestellt hat in der jetzigen Version.
Ja, du sprichst von diesen unterschiedlichen Perspektiven und so weiter. Was mich da also wirklich tiefgehend beeindruckt hat, ist, dass ich so Begrifflichkeiten, die für mich gang und gäbe sind, weil ich da Experte bin, und da habt ihr auf anderen Gebieten natürlich auch so eure Begriffe, habe ich da mal als Frage reingegeben und ergänzt, beschreibt mal zum Beispiel, was ist New Work oder so, aus der Perspektive eines Achtjährigen oder so, dass ein achtjähriges Kind das versteht. Ne, und da findet sozusagen die Maschine dann Beispiele, die irgendwie mit Hausaufgaben machen und so weiter zu tun haben. Aber das ergibt oftmals sogar Sinn. Ne? Also das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Und es muss ja nicht der texanische Ranger sein, sondern irgendwas, was mir dabei hilft, vielleicht auch aus meiner Bubble halt irgendwie ein bisschen rauszukommen, weil ich so Fachexperte vielleicht für irgendwas bin und gar nicht oder verlernt habe, Dinge so auf den Punkt zu bringen, ohne wieder andere Begriffe zu nutzen, die keine Sau versteht außerhalb meiner Bubble. Ne? Also das ist schon beeindruckend. Und es sind dann ja auch so in den Artikeln, die ich gelesen habe, diese Beispiele, macht dann das Schreiben einer Hausarbeit für einen Studenten oder einen Aufsatz eines Schülers oder so überhaupt noch Sinn? Weil wenn ich das mit ein, zwei Fragestellungen von einer Maschine produzieren kann, und ich glaube, da gab es ja auch Untersuchungen, auf was für einem Niveau dann das Ergebnis ist, und dass man zumindest mal, sag ich mal, an der Uni damit Scheine erwerben könnte, wenn man das rein darauf vielleicht reduziert. Und das ist dann schon ja auch etwas, wo ich denke, so wow, das ist jetzt mal so eine Version, und wer weiß, was da noch irgendwie folgt und so. Ne? Also da kommen wir vielleicht auch nochmal drauf zu sprechen. Aber vielleicht, Andreas, du hast es angesprochen, vielleicht bringen wir die Grenzen mal ins Spiel. Ne? Weil also ich, als ich so rumprobiert habe, habe ich mir natürlich vorgestellt, das muss ja aus irgendeinem Datentopf jetzt kommen. Das ist jetzt irgendwie so angeordnet oder statistisch berechnet, so wie Daniel gesagt hat, was ist jetzt das nächste Wort? So, aber ich kann doch gar nicht wissen, ob die Quellen, die da jetzt reingeflossen sind, ob die Wahrheit verbreiten. Bei Google oder dem Marktführer für Suchmaschinen, da stelle ich da ja auch eine Frage und kriege dann die Quellen aufgelistet und kann mir ja selber dann irgendwie ein Bild machen, wie sehr vertraue ich dann den einzelnen Webseiten und kann gucken, wer ist Betreiber und so weiter. Das habe ich jetzt alles nicht. Ich kriege nur ein formuliertes Ergebnis. Wie seht ihr das? Was sind da die Grenzen oder die Missbrauchsgedanken, die ihr so habt? Ich weiß nicht, wer direkt rein möchte. Daniel vielleicht?
Ja, also da kommen wir schon an die zentrale Grenze dieses Systems, nämlich zum einen, dass dieses rein statistische Verfahren keine Möglichkeit hat, die Antworten, die es gibt, zu verifizieren. Das heißt, es ist einfach nur, es spuckt einfach nur irgendwas aus und hat keine Möglichkeit, das auf Korrektheit zu prüfen. Das heißt, die Antwort, die man bekommt, so beeindruckend das auch ist, ne, was man so sieht, man hat nie die Garantie, dass das korrekt ist. Und es gibt ja genug Fälle, in denen da einfach Blödsinn dabei rauskommt. Ne? Also dann, jeder hat schon mal irgendwie damit rumgespielt, und es dauert auch nicht lang, bis man dann einen Fall findet, wo man denkt, oh hoppla, ne? Das ergibt jetzt wenig Sinn. Und auf die Frage, wie vertrauenswürdig ist es halt, das sehe ich tatsächlich als Problem, nämlich man neigt eben als Mensch dazu, so einem System, was beeindruckende Performance liefert, sehr schnell zu vertrauen und ihm auch Intelligenz tatsächlich zuzusprechen. Ne? Also durch ein paar sehr beeindruckende Antworten denkt man, das muss intelligent sein und deswegen habe ich uneingeschränktes Vertrauen. Das unterscheidet sich halt insofern von dem, was bisher war, dass die Inhalte, ne, die sind bisher auch schon da gewesen. Also du hast die Suchmaschinen angesprochen, ne, die großen, die eben auch, also bei denen man ja auch durch große Indexierung sehr schnell die relevanten Informationen bisher gefunden hat. Das heißt, das inhaltliche Wissen ist im Prinzip schon da gewesen. Was neu ist, ist die Art, wie es präsentiert wird. Und man hat sich bisher eben dann aus den unterschiedlichen Quellen die Bits und Pieces an Informationen selber herausfischen müssen und konnte eben auch bewerten, wie vertrauenswürdig ist denn die Quelle, aus der ich diese Informationen ziehe. Und das fällt eben jetzt weg. Ne? Das heißt, es besteht eine große Gefahr eines, als Statistiker sagt man, ein Bias, ne? Also eine Verzerrung, eine einseitige Beeinflussung in bestimmte Richtungen, was natürlich gerade, ne, wenn es um die Frage von Trolls und Beeinflussung geht, eine große Rolle spielt. Also da sehe ich durchaus eine Gefahr.
Naja, jetzt entgegne ich mal, okay, dann schränkt das meine Möglichkeiten vielleicht ein. Ich sollte vielleicht nicht Artikel über Atomphysik für Fachzeitschriften davon schreiben lassen, also ich als Frank Wulfes, weil ich davon einfach keine Ahnung habe. Aber wenn ich das so als Werkbank-Tool nutze und ich habe auch selber Ahnung von der Materie, wo ich mir da Content irgendwie erzeugen lasse, dann kann ich das doch irgendwie ganz gut nutzen. Oder wie guckst du da drauf, Andreas?
Definitiv. Es gilt aber immer noch, ne, a fool with a tool still a fool. Also genau das, was du sagst. Ne? Ich kenne mich nicht mit Atomphysik aus und ich könnte nicht das an der Stelle nicht bewerten. Was ich aber durchaus schon getan habe, und das kann ich dann bewerten, ist eben dann doch für bestimmte Programmierfragestellungen oder eben auch Business-Kontexte da mal Fragen zu stellen. Und das ist ja ein weiterer Use Case noch. Das Ding generiert ja in der Tat auch lauffähigen Quellcode in der Softwareentwicklung. Und der man dann sich angucken kann, bewerten kann, was es da tut und so. Insofern, also innerhalb der Domäne, in der ich mich auskenne, mir dann Dinge generieren lassen, sehr schnell und teilweise umfassender und mit Aspekten, auf die ich vielleicht in den ersten 3, 4, 5 Minuten Nachdenken jetzt auch nicht sofort gekommen wäre, finde ich persönlich unglaublich hilfreich und sehr, sehr machtvoll. Ja.
Also diese Facette mit Programmcode zu entwickeln, also das übersteigt dann tatsächlich auch so meine Vorstellungskraft. Ich meine, da könnte ich zumindest mal durch Software-Tests überprüfen, läuft oder läuft nicht. Ne? Bei meinem Artikel über Atomphysik, wer würde das kontrollieren und mir sagen, was ich da für ein Blödsinn verzapft habe. Ne? Aber gehen wir jetzt vielleicht mal den nächsten Schritt so in die kleine philosophische Diskussion, die ich angekündigt habe. Ne? Wenn wir jetzt uns die Arbeitswelt vorstellen und mal so ein paar Jahrzehnte zurückspulen, da haben ja auch Roboter halt irgendwie arbeitende Menschen irgendwie ersetzt, aber das waren oftmals, und das kennen unsere Hörerinnen und Hörer hier aus dem Podcast, eher komplizierte Anteile an Wertschöpfung, also Dinge, die sich gut reproduzieren lassen, Dinge, die sich gut in Prozessen beschreiben lassen, ne? Das haben dann so Maschinen nach und nach dann gut abarbeiten können, sodass halt Menschen sich nicht mehr schmutzig gemacht haben, kaputten Rücken, da sind ja auch viele Vorteile über die Jahrzehnte entstanden. Auf einmal kommt sozusagen ja, IT, mal ganz platt, ne, oder KI von mir aus, um die Ecke und macht Dinge, die halt irgendwie so eine Kreativleistung erbringen. Also, ne, wenn wir befinden uns ja irgendwie so im Vernetzungszeitalter, in der Wissensgesellschaft und Wissensarbeit ist sehr vorrangig und so weiter. Wie viel kann denn so eine Technologie mit Stand heute oder Ausblick in den nächsten Jahren dann tatsächlich ersetzen? Ne? Also müssen dann viele um ihren Job fürchten in bestimmten Branchen mit bestimmten Fähigkeiten oder was meint ihr, Daniel?
Also zunächst mal hast du natürlich recht, dass die Automatisierung, also die Übertragung von Aufgaben an Maschinen natürlich schon eine lange Historie hat. Und was jetzt allerdings neu ist, also ich würde so ein bisschen widersprechen bei der Aussage, es wird jetzt werden kreative Arbeiten abgenommen. Denn vieles dabei würde ich nicht als kreativ bezeichnen und der Begriff wird eigentlich auch in der KI-Forschung eher vermieden, sondern es sind generative Systeme. Also es wird etwas generiert, wie kreativ und originell das ist. Das ist debattierbar. Also was aber neu ist, ist, dass früher eben körperliche Routinearbeiten eben ausgelagert wurden an Maschinen. Also man denke an die Fließbandarbeit beispielsweise, die dann durch Roboter eben dem Menschen sehr viel körperliche Routinearbeit abgenommen hat. Und hier kommt jetzt als neue Dimension eben die geistige Routinearbeit dazu. Ne? Und da ist es, das ist neu, ne? Das gab es bisher noch nicht. Und ich würde aber trotzdem sagen, dass es ein normaler, in Anführungszeichen, Prozess ist. Also man denke beispielsweise jetzt mal an den traditionellen Beruf des Schriftsetzers beispielsweise. Das war ein Ausbildungsberuf noch bis in die 70er, 80er Jahre, der dann einfach auch vollkommen weggefallen ist durch so Sachen wie Online-Medien, ne, oder die ganze Digitalisierung der Printmedien. Und jetzt sind wir eben einen Schritt weiter, dass eben diese Automatisierung auch Richtung Content geht. Aber vieles davon, was jetzt solche Systeme zu bewerkstelligen vermögen, also zum Beispiel auch das Erstellen von Websites, ne, oder das Generieren von Firmenlogos oder auch Musik oder sowas, ist vieles mit eingeschränkter Kreativität, weil es einfach im Wesentlichen die Rekombination von Bestehendem ist, ne, die Adaption von bereits bestehenden Werken an neue Situationen. Und da ist also aus meiner Sicht die kreative Schöpfungshöhe dann doch eingeschränkt, sage ich mal.
Naja, aus deiner IT-Perspektive mit Blick unter die Motorhaube kann ich das gut nehmen. Ne? Wenn ich jetzt aus der Perspektive des Menschen, der jetzt irgendwie, keine Ahnung, deren Hauptaufgabe das ist, aus verschiedenen Quellen Informationen zusammenzusammeln, Blogartikel zum Beispiel zu schreiben oder Bedienungsanleitungen oder solche Dinge, ne? Wo es jetzt genau um diese Content-Erstellung geht, ne, dann eine gewisse Kreativleistung, ne, also dieses Orchestrieren von verschiedenen Quellen und so weiter, würde ich da schon unterstellen. Und ja, das macht jetzt sozusagen die Maschine unter Umständen sogar besser, ne? So wie Andreas gesagt hat, naja, auf manche Aspekte komme ich vielleicht im ersten Moment gar nicht, weil die Menschen sind ja auch nur begrenzt aufnahmefähig und so weiter, ne? Und wenn es dann halt die Inspiration ist und ich mache dann nochmal ein Feintuning, Daniel will nochmal protestieren, er meldet sich, dann ja, gerne nochmal.
Also das stimmt natürlich, aber man muss hier einschränkend dazu sagen, das macht die Maschine nicht aus dem Verständnis heraus, dass das ein wichtiger Aspekt ist, sondern weil es an anderer Stelle schon mal getan wurde. Deswegen berücksichtigt ein solches System möglicherweise Dinge, die ich nicht berücksichtigt habe. Also das muss man einschränkend dazu sagen.
Aber der Vollständigkeit halber, so ein Text, der dann da irgendwie rausgehustet wird, der steht 1:1 so nirgendwo in einem Online-Medium, sondern ist da generiert worden? Oder kann das auch zufällig irgendwo deckungsgleich sein?
Das kann auch deckungsgleich sein. Und man, gerade wenn es Richtung, Richtung Generierung von ausführbarem Code geht, dann findet man sehr schnell Beispiele, wo man halt exakt dieses Stück Code entsprechend der Fragestellung in irgendeinem Programmierforum beispielsweise wiederfindet. Also da gibt es viele, viele Beispiele.
Habt ihr da schon erste Erfahrungen oder irgendwie ein Fingerspitzengefühl auch in Bezug auf Urheberrechte, Lizenzbestimmungen und derartiges? Habe ich vorher ehrlicherweise ausgeblendet, weil ich das so gar nicht gesehen hatte. Andreas, wie gibt's da schon irgendwelche Erkenntnisse?
Also es gibt auf jeden Fall laufende Diskussionen, wo sich jetzt, sag ich mal, auch etablierte Urheber, die auch an anderer Stelle schon häufig versucht haben, ihre Rechte geltend zu machen, jetzt auch wieder die Hand heben und sagen, nur weil das übers Internet erreichbar ist und vielleicht Endkunden das hier lesen dürfen, dürft ihr eure Modelle aber dann nicht drauf trainieren zum Beispiel. Also allein auch diese eigene Verwertungskategorie, Nutzung für Data Mining, hieß es früher immer mal, oder für jetzt für solche Verfahren, das ist mit Sicherheit auch, also ich bin nun kein Jurist, aber das ist durchaus noch eine, glaube ich, was ausgefochten werden muss. Ansonsten, wie gesagt, es kann halt passieren, dass dabei deckungsgleiche Dinge entstehen. Im Zweifel, wenn ich es dann veröffentliche, naja, ich habe es dann veröffentlicht, dann wäre es ja an mir jetzt nachzuweisen, dass ich es mir habe generieren lassen und nicht einfach irgendwo abgeschrieben und. Also ich glaube schon, dass das, also dass man, wenn man an der Stelle veröffentlicht, also jemand ist, der veröffentlicht und im Zweifel auch mit eigenem Copyright und so, dass man da schon eine gewisse Vorsicht aktuell walten lassen sollte, weil die Rechtsprechung, also meines Wissens, definitiv noch nicht so weit ist, zu klären, was ist denn in solchen Fällen.
Ja, spannend. Dann gehen wir mal den nächsten Schritt. Ich bin ja auch grundsätzlich neugierig, was so Technologie und so weiter angeht. Jetzt mit diesem Textgenerator, so nenne ich es jetzt mal, habe ich ja selber auch rumgespielt. Ich habe auch schon Bilder mir erzeugen lassen und so weiter. Aber vielleicht, also muss jetzt nicht aus dem Content-Umfeld sein, aber gibt es noch mal so ein, zwei Beispiele, wo ihr sagt, ja, das ist der Öffentlichkeit gar nicht so bekannt, wo eigentlich so KI, so eine antrainierte Modelle gerade so so der richtig heiße Scheiß irgendwie sind? Gibt es da irgendwie so Beispiele, die ihr euch so aus dem Handgelenk schütteln könnt?
Also ich denke für den, also das, was jetzt gerade auch den großen Mediale, diese mediale Präsenz macht, ist, dass die Modelle, die jetzt gerade, also wie ChatGPT oder wie das DALL-E ja auch von OpenAI für die Bildgenerierung, dass die eben total zugänglich sind, weil jeder das für, also erstmal jeder das ganz einfach benutzen kann und für eine Vielzahl möglicher Anwendungsfälle, das erzeugt ja gerade den großen Knall. Unter der Haube, so wie du es sagtest, gibt es in ganz, ganz, ganz vielen Applikationen, die heute laufen und die wir alle auch tagtäglich benutzen, zig Dinge, die sind schon genau auf Verfahren des maschinellen Lernens aufgebaut. Also dass jeder von uns trägt auf seinem Smartphone, weiß ich nicht, wie viel KI-Modelle mit sich rum, Spracherkennung bis hin zu, also ganz viel existiert einfach schon, aber das nehmen wir einfach hin und benutzen es. Und was da eigentlich teilweise auch an Jahrzehnten an Forschung reingeflossen ist, damit das jetzt so nahtlos funktioniert, das akzeptieren ja alle heute schon einfach so. Also das ist ja schon immens beeindruckend. Tatsächlich auch, sag ich mal, gerade jetzt beim Thema Automatisierung im Geschäftskontext oder in der Produktion gibt es auch mehr und mehr Nischen in irgendwelchen Prozessen, die sich einfach hervorragend dafür eignen, mit den Verfahren, die heute schon existieren, einfach gelöst zu werden. Soweit erstmal zum Stand heute. Ich weiß nicht, Daniel, hast du noch?
Nee, ich habe dem gerade nichts hinzuzufügen.
Alles klar. Ja, Andreas, du hast mir vor Jahren schon mal irgendwie so von Beispielen erzählt. Ich weiß nicht, ob ich es noch richtig zusammenkriege, so aus der Röntgenbilddiagnose, dass so ein antrainiertes Modell in der Lage war, Krebsdiagnosen zu treffen auf Basis von Röntgenbilder, wo die Profis in der Branche gesagt haben, da ist ja kein Krebs da im Magen erkennbar, aber dass sie dann irgendwie rausgefunden haben, ne, dass es da irgendwie Gemeinsamkeiten an einer ganz anderen Stelle vielleicht des Röntgenbildes gab. Kannst du das nochmal präzisieren? Kriegst du es noch zusammen?
Ja, also nagel mich jetzt nicht auf das genaue Beispiel fest. Ich weiß, was du meinst. Da ging es in der Tat drum. Ich glaube, es war irgendein Krebsthema, wo in der Tat im Grunde durch ein Pattern, was halt diese Modelle entdeckt haben, an einer anderen Stelle, tatsächlich im Bauchraum oder so, halt Wochen oder Monate, bevor die eigentlichen sichtbaren oder für einen auch erfahrenen Mediziner sichtbaren Indikatoren da waren, sich das tatsächlich an anderer Stelle abzeichnete. So, und das haben halt diese Machine Learning Modelle einfach als Muster angefangen zu lernen, und es ist nachträglich bestätigt worden durch die Mediziner, dass das so ist, und durch Forschung und an der Stelle ist es dann tatsächlich einfach ja auch nur wieder wie ein Werkzeug, weil was diese Machine Learning Modelle halt hervorragend können, ist genau das Muster erkennen, Zusammenhänge finden, und die tatsächlich relativ dumm, weil teilweise eben auch ja auch da wieder kein echtes mit der physischen Welt verknüpftes Wissen häufig existiert, statistisch zu sagen, wenn da was ist, dann an anderer Stelle das heißt, das ist aber genau die Art und Weise, wie man mit diesen Werkzeugen im Zusammenspiel zwischen Experten und auch die braucht man heute noch. Also ich glaube, dass wirklich der Prozess Krebsdiagnose in Bildern, also meines Wissens gibt es noch keinen Hersteller, der irgendeine Zulassung hätte, das so zu automatisieren, ohne dass da ein Mensch noch drauf guckt. Ne? Das finde ich auch als Mensch ganz okay so für den Moment.
Ja, so richtig Sorgen auch um meinen Job als Organisationsentwickler mache ich mir auch nicht. Ne? Wobei jetzt so in den letzten 2 Minuten da durchaus Formulierungen mit einem hohen Überschnitt da waren. Weil was tun wir als Organisationsentwickler? Wir suchen auch nach Kommunikations- und Kulturmustern in Organisationen und versuchen durch geeignete Interventionen diese Muster zu durchbrechen, damit die Organisation in einen anderen Zustand versetzt wird, also anfängt zu lernen und so weiter. Also das sind schon ähnliche Formulierungen, ist ganz interessant, aber bevor das abgelöst werden kann durch eine KI. Ne, also ich sag mal so, das, was ich jetzt so mitnehme aus dem Gespräch ist, das ist schon auch viel einfach automatisierte, wahnsinnig schnelle Datenanalyse, ne, die dann zu einem bestimmten Ergebnis führt, aber immer auf Basis von Dingen, die schon da waren. Also, also nicht so die echte Kreativleistung, was Neues zu erfinden, so ganz in meiner Laiensprache. Okay, da kriege ich einen visuellen Reiz, das zu relativieren. Andreas, was meinst du?
Naja, wobei ja, also ich bin ja nur noch Hobbymusiker und ich sag mal, das Rekombinieren vorhandener oder schon vorhanden gewesener Dinge zu etwas Neuem oder in eine neue Domäne hinein oder so, mit einer guten Ausführung, das ist an vielen Stellen schon auch das, was teilweise großartige Werke hervorbringt. Also ja, es ist dann in dem Sinne kein ganz neu herbeigeleiteter, urkreatives so, aber also ich meine, wir alle lernen das, was vor uns da war, das fließt ein in unsere Ausbildung. Das sind die Dinge, die wir halt mit einfließen lassen, etwas Neues. Ne? Insofern sehe ich das wiederum gar nicht so kritisch. Kritischer finde ich halt den Punkt, dass tatsächlich diese Modelle keine semantische Verknüpfung zu echtem Wissen haben, ne? Sondern es ist tatsächlich Zufall, Statistik, wie auch immer. Und ich glaube, du hast ja auch so ein bisschen nach dem Blick in die Zukunft gefragt und was kommt denn da noch und so. Das ist in der Tat einer der großen Punkte, wo viele gerade auch streiten, auch innerhalb der Community oder nämlich genau zwischen diesen Reihen, ich lasse diese Modelle alles einfach lernen, ne, und irgendwelche tiefen neuronalen Netze oder irgendwie auch, ne, so, versus ich schaffe es tatsächlich, Wissen in einer Form da rein zu injizieren, was diese Modelle dann auch benutzen können, um tatsächlich sozusagen tatsächlich zu wissen, was ich tue, in Anführungszeichen. Das gibt es heute noch nicht, oder sag ich mal, noch nicht auf einem Niveau, was kombinierbar wäre mit diesen großen Sprachmodellen. Aber ich glaube, also wenn das jemand large scale wirklich löst, das gibt dem Ganzen dann nochmal eine ganz andere Qualität und eine ganz andere Stufe. Ich weiß nicht, Daniel,
korrigiere mich. Ja, das stimmt. Also bei dem vorigen Punkt mit der Kreativität und in der Musik, da bin ich nicht ganz deiner Meinung, aber bei dem letzteren Punkt, also dem Versuch, eine Artificial General Intelligence, ne, also eine künstliche Intelligenz, die wirklich generell Dinge versteht und nicht nur auf einzelne Aufgaben trainiert ist, wie diese statistischen Modelle. Das ist in der Tat ein Forschungsbereich, der auch ein bisschen abweicht von diesen rein durch neuronale Netze und datengetriebene Verfahren etwas abweicht, der im Prinzip die künstliche Intelligenzforschung der letzten 40 Jahre mehr oder weniger repräsentiert. Man spricht da auch von der klassischen KI, bei dem Wissen auch modelliert wird und in Datenstrukturen repräsentiert wird, sodass es dann maschinenlesbar, maschinenverständlich verwendet werden kann. Das ist aber, wie Andreas richtig angemerkt hat, noch weit davon entfernt, wirklich auf irgendwie geartete Praxistauglichkeit zuzusteuern. Ich denke, was als nächstes kommen wird, sind halt immer mehr Systeme, die tatsächlich dann in Produkten Anwendung findet, und die große Diskussion, auch eine gesellschaftliche Diskussion, die dann geführt werden muss, ist eben, wie viel Verantwortung man auch solchen Systemen, die dann irgendwann Entscheidungen treffen, überträgt man tatsächlich auf solche technischen Systeme. Ne? Also es kam eben schon zur Sprache, die Krebsdiagnose in bildgebenden Verfahren. Das ist durchaus ein Punkt, wo auch ich keine endgültige Meinung habe. Ne? Denn es gibt zwar diese Verfahren testweise, ne, die schon deutlich besser diagnostizieren können als die Experten. Trotzdem möchte man einer Maschine nicht das Schicksal eines Menschen anvertrauen. Ne? Wenn aber gleichzeitig durch den Einsatz dieser Maschine irgendwie 1000 Menschen, irgendwie 1000 Diagnosen mehr am Tag gefahren werden können, dann steht das eben in einem Konflikt. Ne? Und das sind, denke ich, die zentralen Diskussionen, die man dann auch führen muss.
Das ist interessant, weil ich habe vor ein paar Wochen, als ich mich dann so erstmalig auch mit Andreas mit diesem Thema mal beschäftigt hatte, hatte ich ja kurz danach mal so ein kleines Interview mit ChatGPT geführt und das ja dann auch über eine App vorlesen lassen, aufgezeichnet. Gibt's auch bei YouTube, kann ich in die Shownotes auch nochmal verlinken. Interessant fand ich, dass bei den Antworten von der KI ja in jedem zweiten Satz irgendwie die Forderung nach Kontrolle, nach staatlicher Regulierung und so weiter dann irgendwie dazu lesen war, wo ich gedacht habe, puh, ja, wenn das so der Weg sein muss, irgendwie das so zu regulieren, dass kein Schabernack oder keine, sag ich mal, menschenverachtenden Dinge damit gemacht werden können und so weiter, ne, dann ja, weiß ich auch noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Gleichzeitig werden die, aus meiner Sicht, die Möglichkeiten ja immens werden, wenn ich so an 60er, 70er Jahre und Hollywood-Science-Fiction-Filme, ne, also ich habe ein kleines Kästchen, klappt das auf in der Hand, kann da reinsprechen und rede mit Leuten auf einem anderen Planeten. Das war für den Technologiestandard zu der Zeit ja völlig undenkbar. Ne? 30 Jahre später laufen wir mit so einem Smartphone durch die Gegend und das ist ein leistungsfähiger Computer. Ne? Und wenn jetzt dann die KI sowas kann, warum ist es nicht denkbar, dass dann Bewusstsein entsteht, dass Emotionen entsteht und so weiter, was man eher ja so Menschen zu schreibt. Aber ich meine, damit würden wir jetzt, glaube ich, eine neue Episode aufmachen, um über so ein Thema zu sprechen. Also ich nehme tatsächlich mit, wir brauchen uns jetzt, sag ich mal, als Wissensarbeiter nicht massiv zu fürchten, dass wir durch diese neuen technologischen Entwicklungen da jetzt alle unseren Job irgendwie verlieren. Das ist mal so der Punkt. Gleichzeitig gibt es spannende Anwendungsfälle, die sich so jedes Unternehmen oder jeder Mensch durchaus auch mal irgendwie näher angucken sollte, um ja sich selber ein Bild zu machen. Ne? Wo kann mir das irgendwie helfen? Wo stößt das aber auch an Grenzen und so weiter? Ne? Von daher glaube ich, haben wir ein ganz gutes Bild abgegeben, es sei denn, ne, euch zieht es jetzt nochmal ans Mikro und ihr sagt, oh, jetzt muss ich aber nochmal so ein kleines Statement loswerden. Also ne, kein Problem.
Ich hätte einen.
Ja, dann hau raus.
Weil du sagtest, also wir als Wissensarbeiter müssen uns da nicht fürchten, dass die KI uns ersetzt. Ja, ich würde mich ein bisschen davor, also ich sag mal, wenn ich das ablehne und mich nicht damit auseinandersetze, dann würde ich mich ein bisschen davor fürchten, durch jemanden ersetzt zu werden, der das nämlich tut und lernt, diese Werkzeuge zu verwenden und plötzlich in der Lage ist, das 2-3-fache an Output qualitativ hochwertiger als ich zu erzeugen. Ich glaube, das ist schon ein Thema. Und das wird jetzt eins werden und auch ganz schnell. Wo man sagen muss, vielleicht, ne, ich stehe gar nicht jetzt in direkter Konkurrenz einfach mit einer KI, die mich erledigt, aber für jeden Einzelnen in seinem persönlichen Karrierepfad und auch für Organisationen zu sagen, setze ich mich jetzt mit dem Thema auseinander, prüfe für mich, ne, wie kann ich es einsetzen, mit welchen Rahmenbedingungen und für was, weil andere werden es tun und die das lernen, oder für sich herausfinden, dass das richtig und sinnstiftend einzusetzen, die werden an vielen Stellen Verbesserungen erleben. Davon gehe ich sehr fest aus.
Ja, also das teile ich zu 100%. Ne? Und ich glaube, viele von den Hörerinnen und Hörern, denen ist auch bewusst, dass sowas wie lebenslanges Lernen, ne, ich komme heutzutage oder schon länger nicht mehr aus der Uni oder aus der Schule und bin fertig und gehe nur noch Geld verdienen oder so, sondern das haben, glaube ich, alle schon gemerkt, ne, dass so individuelle Weiterentwicklung und Auseinandersetzung mit Technologie, mit Dingen, die da im Berufsleben irgendwie eine Rolle spielen oder so, dass das unerlässlich ist. Und da gehört jetzt dann auch genau sowas dann durchaus noch ergänzend dazu, ja. Ja, also wenn ihr da draußen, wenn ihr irgendwie Fragen habt an Andreas, Daniel oder mich zu diesem Thema, dann schreibt uns gerne. Auch die beiden sind in den sozialen Kanälen, denke ich, erreichbar, aber auch gerne dann über mich, ne? Also wie ihr wollt. Also die Kurswechsel-E-Mail-Adresse haben wir hier schon häufiger gesagt, podcast@kurswechsel.jetzt, auch die steht nach wie vor zur Verfügung. Ja, euch beiden vielen Dank für die Erkenntnisse, für die Einsichten. Also mein Gefühl sagt mir, wir haben so einen ganz guten Mittelweg gefunden aus Formulierungen, wo manch Hörer vielleicht sagt, was war das für ein Begriff, aber trotzdem verständliche Erkenntnisse rund um diese neuen Möglichkeiten. Also in diesem Sinne, ja, vielen Dank für eure Zeit. Und wer weiß, ne, vielleicht müssen wir irgendwann nochmal ein Update machen und kommen nochmal wieder zusammen. Vielen Dank euch.
Danke auch.
Vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.